Okay. Eigentlich hatte ich gedacht, Ladies first, aber naja. Tanja wollte, dass ich anfange. Also erstmal guten Morgen von unserer Seite. Und wir freuen uns natürlich nach 3 Jahren, 2020 waren wir das letzte Mal hier, mal wieder hier zu sein. Und wir wollten euch natürlich auch erstmal ein ganz frohes und gesegnetes Osterfest wünschen und dass der Herr auferstanden ist. Das wurde ja schon gesagt, aber er ist tatsächlich auferstanden. Das wird auch später noch vertieft werden. Wir freuen uns jedenfalls und wir bringen ganz herzliche Grüße mit von unserem Übersetzer Usman Tandina und auch von den lieben Geschwistern aus Bamako, den beiden Pastoren in unserer Gemeinde, Esai und Isai Sagara, die haben fast denselben Namen, und dann noch einigen anderen, die uns Grüße mitgegeben haben, nämlich die Esther, die in unserem Gästehaus da die Hausreinigung macht und auch für uns kocht, wenn wir Bedarf haben, für Gruppen und ja, noch so allerhand andere, die ich jetzt nicht ganz präsent habe, aber die auch euch ganz herzlich grüßen lassen. Eine Missionarin aus der Elfenbeinküste, die uns auch sehr nahe steht, die eine Nähwerkstatt hat und jungen Frauen beibringt, wie man Kleider näht. Die lasst euch auch ganz herzlich grüßen. Und noch eine togolesische Familie namens David und Deborah Agboglan. Ja, also so allerhand Leute, die an uns denken und die denken natürlich dann auch unsere Reise und lassen euch ganz herzlich grüßen. Die kennt ihr jetzt nicht, aber trotzdem wollten wir die Grüße loswerden. So, Tanja, du darfst auch mal was sagen.
Guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen und dass wir nach ja, so vielen Jahren immer regelmäßig wiederkommen können zu euch. Das freut uns sehr. Und wir machen den Dienst jetzt schon über 20 Jahre. Und dann fragt man sich manchmal, oh, immer die Bibel übersetzen, immer das Gleiche. Und oftmals kommt man in so eine Routine und denkt, Mensch, geht es jetzt gar nicht irgendwie weiter, geht es nicht schneller und so weiter, aber dann zeigt uns Gott ganz oft, wie wunderbar diese Arbeit ist. Einer Volksgruppe, die noch gar nicht glaubt, 2 Millionen Menschen noch gar nicht Jesus kennt, die ganze Bibel zu hinterlassen. Und Gott fängt so an, erstes Interesse zu schenken und wir erzählen euch jetzt davon und auch die Bilder. Und wir freuen uns auch ganz toll, dass wir Ostern hier sprechen können. Was für ein Geschenk. Jesus hat, er ist für uns gestorben und die Bibel sagt, wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm auferstanden, mit ihm ins neue Leben. Er hat das Himmelreich für uns geöffnet und wir können Gemeinschaft mit ihm haben, jeden Tag und ja, ständig. Wie wunderbar. Ja, freut euch mit uns an dem, was Gott in Mali getan hat, die letzten 3 Jahre. Ich glaube, ich zeige jetzt die Bilder oder wolltest du noch was sagen?
Ja, da gibt es noch viel zu sagen, aber was ich noch sagen will, ist, dass es nicht nur über 20 Jahre sind, sondern im Mai werden es 28 Jahre, dass ich in Mali bin und wir haben uns dort kennengelernt. Und Tanja war im Nachbarland und ich habe sie dort aus dem Nigerfluss gefischt, sozusagen. Das ist sozusagen mein Fisch, also den ich mehr da geangelt habe.
Ich habe dich gefischt.
Oder sie hat mich gefischt. Da gibt es so gewisse Meinungsverschiedenheiten drüber. Die werden wir noch ausdiskutieren. Aber ich wollte auch noch ganz herzlich die Kirsten begrüßen und ihre Sippschaft, wenn ich das so sagen darf. Und dann haben wir auch noch den Johannes und die Tabea gestern Abend entdeckt und natürlich unsere lieben Ludwigs, bei denen wir übernachtet haben. Und die haben uns jetzt schon das x-te Mal, ich weiß nicht wie oft schon, die Tür geöffnet und wir durften da übernachten. Wir haben tolle Ausflüge zusammen gemacht schon. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass Hannelore auch wieder so weit fit ist, dass sie hier mitmachen kann nach ihrer OP. Und so sind wir ganz, ganz dankbar und wir fühlen uns sehr wohl bei euch. Ich habe sogar meinen Pullover ausgezogen. So schön warm habt ihr es uns gemacht. Ja, das ist wirklich toll. Danke. Also, jetzt geht's los.
Wir sehen sogar einen Afrikaner heute. Wie schön. So, wir fühlen uns, dieses Mal haben wir das so zum Thema gemacht. Wir fühlen uns so wie in der Wüste damals, die Israeliten, die mussten da 40 Jahre rumwandern und es war schwer, tagsüber durch die Wolkensäule geleitet, nachts durch die Feuersäule und so fühlen wir uns auch. Wir sind da in der Wüste in Mali. Ihr seht das ja Ja, wie das. Also in Mali im Norden sind wir eigentlich in Gao, in der Sahelzone. Und da ist nur Wüste. Und vor 11 Jahren sind wir geflohen aus Gao, weil die Stadt attackiert wurde von Rebellen. Jetzt sind wir unten im Süden, wo der rote Punkt ist, in Bamako. Und wir können gut die Bibel weiter übersetzen. Ja, ne? Ach, gut nicht. Und wir freuen uns darüber. Unser Übersetzer ist nach wie vor in Gao, 1200 Kilometer weg. Das Land ist riesig. Allein von Bamako nach Gao sind 1200 Kilometer. Und wo die Bauers waren, in Kai im Westen, das ist dann noch weiter weg. Die sind ja schon fast bei Senegal gewesen. Und wir können, seit wir vor 3 Jahren zurückgingen, hatten wir das Problem, wie können wir unseren Übersetzer kommen lassen? Der ist uns mit dem Bus immer gekommen. Die Busstrecke ist kaputt und auch gefährlich. Die Rebellen greifen da auch oft an. Sonst ist er schon über Niger, Nachbarland, Burkina Faso und dann nach Bamako. Aber jetzt ist er auch schon über 50 und er hat ja auch eine Herzoperation. Es geht ihm dann nicht sehr gut bei solchen Busfahrten. Und dann haben wir so gebetet, was sollen wir machen? Wie können wir ihn fliegen lassen? Ist ja oft nach Niger. Und dann hat er dort das Flugzeug genommen. Das kostet so viel wie ein Flug von Deutschland nach Mali für die eine Stunde Flug. Also das war wirklich sehr, sehr hoch, die Kosten. Und Gott hat das so geführt, dass jetzt eine malische Fluglinie da ist, Sky Mali. Die fliegen innerhalb von Mali und zu recht reasonablen Preisen. Können wir ihn also immer kommen lassen, wenn wir ihn brauchen. Und da sind wir sehr dankbar dafür. Jetzt haben wir schon ziemlich viel von der Bibel. Ihr werdet das sehen. Also, wir werden geleitet von Gott und auch durch eure Gebete. Wir gehen durch die Wolkensäule, durch das Feuer, aber Gott ist da und hilft uns. Ja, können wir mal die nächste Folie anmachen? Das geht hier leider nicht. Wir haben also in den letzten 3 Jahren an Nehemia gearbeitet, fertig übersetzt, Esther, Hiob. Jetzt haben wir gerade die Psalmen gehabt und haben auch eine Überprüfung gerade gehabt. Die Psalmen ist ja ein großes Buch, haben wir 2-mal gemacht, einmal im November und einmal jetzt im Februar bis Anfang März. Und wir haben es tatsächlich alles geschafft. Freuen wir uns also sehr. Und wir haben auch sind jetzt bei den Sprüchen im Entwurf. Unser Übersetzer macht immer die Entwürfe und wir bearbeiten das dann und dann treffen wir uns mit ihm und dann irgendwann gibt es eine Überprüfung und dann guckt die ganze Gruppe den Text an und der Berater sagt, was geändert werden muss und dann können wir es veröffentlichen. Und jetzt haben wir ja schon das Neue Testament, das Alte Testament haben wir jetzt schon bis Ende der Psalmen und dann seht ihr ja, was noch bleibt. Sprüche und die großen... Ah, danke. Sprüche, also die großen Propheten und die kleinen Propheten und dann ist die Bibel fertig. Und wenn wir dann die ganze Bibel feierlich übergeben, dann müsst ihr unbedingt alle kommen. Ja, jetzt geht das richtig gut. Okay, also wir hinterlassen ja auch eine Spur, ne? Wie man das so im Sand tut, hinterlässt man Fußstapfen und wir auch. Und jetzt haben wir schon 80%. Also ihr seht, das Neue Testament ist ganz fertig, vom Alten ist schon über die Hälfte und was noch zu übersetzen ist, sind 20%. Und ja, hatte ich ja. Ja, ihr seht also, unser Hauptmensch, mit dem wir zusammenarbeiten, ist natürlich der Übersetzer. Man braucht ja einen Einheimischen, auch wenn wir die Sprache können, können wir sie nicht so perfekt. Und da seht ihr Matthias und ihn hauptsächlich in der Zusammenarbeit. Und dann habt ihr ja auch mitgekriegt, habt ihr auch für gebetet und gegeben, finanziell, dass wir ihm ein Haus bauen konnten, für seine treuen Dienste und Zusammenarbeit mit uns. Dachten wir, sollten wir das wirklich tun. Dann hat er auch ein eigenes Büro. Wie ihr seht, hat er jetzt auch ein Büro. Und er hat jetzt ein eigenes Haus, er muss keine Miete mehr zahlen und Gott hat Gnade geschenkt, wir haben das ganze Geld auch reingekriegt. Halleluja. Und das nächste Bild. Da seht ihr, wie so eine Überprüfung abläuft. Hatten wir auch, glaube ich, euch schon öfter gezeigt. Da kommen dann auch Moslems, die den Text zurück übersetzen von Songhai auf Französisch, damit der Berater das verstehen kann, der Französisch kann. Und damit der Berater auch sehen kann, dass sogar Nicht-Christen unsere Bibel verstehen können. Also dass das nicht so ein Bibelsprache ist, die nur die Einheimischen, also die Eingeweihten können, sondern alle können es verstehen. Ja, wir haben also das Haus fertig gebaut. Wir hatten ein Treffen mit allen Denominationen, allen Christen letztes Jahr im Mai in Mali. Das war zum ersten Mal und ich denke, da liegt auch viel Segen drauf, wenn so viel Einheit da ist der Christen untereinander, denn oft sind die ja zerstritten leider. Und dann haben wir auch unsere Gemeinde eingeweiht, wo wir immer hingehen, sonntags. Da sind jetzt 1000 Sitzplätze. Die Gemeinde hat selbst immer regelmäßig beigetragen, finanziell, für den Bau und haben 10 Jahre gebraucht, glaube ich. Und sie haben es in Eigenarbeit, also Eigenfinanzierung, fertiggestellt. Schön, wirklich schön. Und wir haben auch für einen Amerikaner einen Lebensretter spielen dürfen, der hatte die Bauchspeicheldrüse geplatzt. Der kam zu uns und wusste ja das nicht und wir auch nicht und es ging ihm sehr schlecht. Wir konnten ihn dann nachts schnell fahren und es ist alles gut gegangen, sind wir sehr dankbar. Und dann hatten wir einen Musikworkshop, wo wir die wenigen Songhai-Christen eingeladen haben, jetzt kurz vor unserer Abreise Lieder zu erstellen und aufzunehmen. Professionell, das war ganz prima. Wir hatten viele tolle Lieder und wir hatten eben die Überprüfung. Ja, und da seht ihr das Treffen, da seht ihr unsere Gemeinde, die Einweihung, da seht ihr den Amerikaner, der da fast gestorben war, der Tim. Und da seht ihr unten, für die Einweihung haben wir so einen Banner übergeben, Jesus, König der Könige, mit dem Pastor und seiner Frau haben wir dann ein Foto und ganz links unten, da haben wir im Dorf dann auch mal einen Predigtdienst gemacht, sind wir eingeladen worden. Das gehört auch noch immer so dazu. Und natürlich die Freundschaftspflege unter den Moslems ist immer ganz wichtig. Das ist der Musikworkshop. Ihr seht so die Begeisterung und auch wie ja, toll das war, diese einheimischen Musiker zu sehen mit den Instrumenten. Also, wenn Zeit ist, können wir euch das mal vorspielen. Das hört sich einfach ganz anders an. Aber es ist so richtig für sie. Nicht amerikanische Lobpreislieder, wie man das eben so gewöhnt ist, dann einfach auf Französisch oder Songhai zu übersetzen, sondern in ihrem eigenen Stil. Und das berührt wirklich so ihre Herzen. Ganz tolle Lieder entstanden. Und ja, die so in ihren Trachten da zu sehen, also das war schon toll. Ja, und für die nächsten Jahre, also ab nächstes Jahr und danach, ist eben unser Ziel, die Bibel fertigzustellen. Also erstmal Sprüche und dann bei der Überprüfung kann man vielleicht Sprüche, Prediger und Hohes Lied gleich zusammen haben. Und dann kommen ja schon die großen Propheten. Ist also spannend, dass wir tatsächlich hoffentlich die Bibel fertig kriegen. Bitte betet für uns. Jeder Vers ist ein Kampf, immer noch. Es gibt sehr viele Kämpfe, wir können euch nicht alles erzählen. Es hört sich alles so locker flockig an, aber das ist es leider nicht. Und ja, dass wir gut im Alten Testament weiterkommen. Und dann wollen wir auch einen Workshop machen. Das wird oft angeboten in den muslimischen Ländern, weil die ja alle zur Koranschule gehen und können Arabisch. Und können hauptsächlich gar nicht lesen oder nur Arabisch lesen. Dass wir jetzt auch die Songhai-Bibel mit arabischen Schriftzeichen machen. Das nennt sich Ajami. Das wollen wir also im Herbst machen. Dann wollen wir natürlich unsere Internetpflege vervollständigen und auch die Bibel-App, alles, was wir da anbieten. Und da seht ihr die Webseite, songhai.com, könnt ihr mal gucken. Gibt es auch auf Deutsch unsere App. Und auch auf Facebook posten wir täglich Songhai-Verse. Die Leute sind ganz erstaunt, aber das kennen sie inzwischen schon. Wir teilen das in so Songhai-Gruppen. Ganz erstaunt, dass es Bibelverse jetzt gibt. Das spricht wirklich ihre Herzen an. Ganz toll zu sehen. Ist so schön. Ist wie bei kleinen Kindern, die zum ersten Mal die Bibel entdecken. Und voller Freude sind. Aber es ist natürlich, sind Erwachsene und die spüren noch den Druck der Umgebung und trauen sich nicht so richtig. Während Kinder einfach frei es annehmen und das ist ja dann noch schöner. Aber betet, dass auch die Songhai es tun.
Gottes Liebe trägt uns durch. Ja, heute ist Ostern. Und ihr habt euch schon auf eine Osterpredigt gefreut, habe ich per E-Mail erfahren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ist schon eine Weile her. Und dann habe ich gedacht, dann werde ich auch eine Osterpredigt vorbereiten, ne? Damit ihr nicht einfach so enttäuscht seid und denkt, naja, so eine 0815-Predigt wollen wir nun auch nicht an Ostern hören. Also eine Osterpredigt. Wenn wir so, ich weiß nicht, ob ihr einen Karfreitagsgottesdienst hattet, dann habt ihr vielleicht in Jesaja 53 etwas geblättert. Ich weiß es ja nicht, ich war ja nicht da. Aber in Jesaja 53 ist ja so das Gedicht über einen leidenden Knecht Gottes, nämlich Jesus Christus, aufgeschrieben. Und da könnte man glatt so im Laufe dieses langen Kapitels oder dieses lang her geschriebenen Kapitels denken, dass Gott ein Sadist ist, dass er sich am Leid des eigenen Sohnes freut. Nämlich in den Versen 6, 8 und 10 kommt dieser Eindruck durchaus auf. In Jesaja 53, bevor ich zu meinem eigentlichen Text komme, den ich lesen möchte, diese drei Verse lassen tatsächlich diesen Eindruck entstehen. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen aller unserer Schuld. Vers 8, aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und dann noch Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Nicht wahr? Dieser Eindruck entsteht. Gott hat es gefallen, ihn, diese Strafe, die eigentlich uns galt, treffen zu lassen. Wir alle kennen Sprüche wie, das wünscht man nicht einmal seinem schlimmsten Feind. Aber Gott hat seinem eigenen Sohn diese Strafe aufgedrückt. Er schaut scheinbar tatenlos zu, wie sein Sohn zu Tode gequält wird, fast nach dem Motto, das geschieht dir recht. Aber, und zum Glück gibt es ein großes Aber, er ist auf beiden Seiten des dunklen Tunnels. Das heißt, er weiß, was unter dem Strich herauskommt dabei. Deswegen möchte ich meiner Predigt diesen Titel geben, die Gleichung geht auf. Erstmal in Vers 10, ich möchte einmal diesen ganzen letzten Abschnitt, die letzten drei Verse noch einmal lesen, um die es ja heute gehen soll. Da geht es zunächst einmal um die Subtraktion und danach in Vers 11 um die Multiplikation und dann in Vers 12 um das Resultat, also das Ergebnis. Noch einmal Vers 10 bis 12. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Und um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. In Vers 10, wie schon in Vers 8 angedeutet, wurde Jesus, nämlich der leidende Knecht, so wird er in Jesaja 52, Vers 13 genannt, abgeschnitten, ja förmlich dem Lande der Lebendigen entzogen, also subtrahiert. Wenn ihr in Mathe gut aufgepasst habt, wisst ihr, was das bedeutet. Es wird weniger am Ende. Er ist entfernt, Vers 8, und gestorben, in Vers 9. An mehreren Stellen lesen wir, dass Gott Gefallen an Jesus hat. Dieser Knecht, von dem die Bibel immer wieder redet, in Jesaja 42, Vers 1, da wird das gesagt. Und auch bei der Taufe Jesu geht der Himmel auf und eine Stimme kommt aus dem Himmel und sagt, dies ist mein lieber Sohn, dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3, Vers 17. Auch bei der Verklärung Jesu wird noch einmal diese Stimme hörbar, in Matthäus 17, Vers 5. Und doch, nun daran hat Gott Gefallen, ihn zu zerschlagen, in Vers 10. Das ist doch nicht fair, oder? Was ist das für ein Gott? Ist er schizophren? Will er einmal das Gute für seinen Sohn? Liebt er einmal seinen Sohn? Und auf der anderen Seite will er ihn zerschlagen? Doch halt! Er selbst setzt sein Leben als Schuldopfer ein. So haben wir es gerade gelesen. In Hebräer 9, Vers 26 lesen wir, dass dieses Opfer ein einmaliges Opfer war. Und die Sünde wurde aufgehoben. Johannes 10, Vers 17 bis 18 steht, dass Jesus sein Leben lässt, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es ihm, er gibt es freiwillig her. Und das ist nicht das Ende vom Lied. Der Einsatz hat sich gelohnt. Er wird Nachkommen sehen. Das Ende vom Lied, nämlich vom Psalm 22, ist ein ganz anderes. Und zwar sehen wir da auch etwas von diesen Nachkommen. Ich blätter da mal eben. Psalm 22, die letzten Verse, Vers 31. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herrn erzählen, einem Geschlecht, das kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Denn er hat es getan. Wenn Jesus also Nachkommen sehen wird, wie wir in Jesaja 53, Vers 10 gelesen haben, dann heißt das nicht, dass er plötzlich eine Familie gründet und dort kleine Kinder zeugt und dann eine Familie aufwachsen sieht, sondern den Nachkommen ist etwas anderes gemeint. Nachkommen wie wir nämlich, du und ich, in jeder Gegend der Welt. Das sind die Nachkommen, die Jesus einmal haben wird und die er sehen wird. Und im zweiten Teil des Verses, seine Tage wird er verlängern, heißt ganz einfach, er wird auferstehen. Er wird ewig leben. Das ist doch mehr als nur ein Plus aus einem Minus. Dann wird alles, was Gott gefällt, durch Jesu Hand gelingen. Dort steht, und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen, Vers 10. In Bamako gab es vor ein paar Jahren eine Ausstellung in der Nähe vom Flughafen. Da ist ein großes Ausstellungsgelände. Und dort wurde so allerhand Kunsthandwerkliches aus vielen afrikanischen Nachbarländern angeboten, unter anderem auch aus Marokko. Wir kamen dort am Stand mit diesem Mann aus Marokko ins Gespräch, auch über die Bibel und über Jesus. Und er konnte als strenger Moslem mit dem stellvertretenden Tod Jesu Christi nichts anfangen. Er kannte das alles schon, aber es sagte ihm gar nichts. Aber dennoch glauben wir, dass eine Vergebung ohne Preis, also ohne Opfer, ohne stellvertretendes Opfer, doch wirklich am Ende wertlos ist, oder? Auch die Moslems haben ja ein Opferfest. Sie opfern dann Schafe und denken so, dass sie dadurch auch Vergebung bekommen können. Eine gewisse Stellvertretung ist auch dort sichtbar. Aber dass nur Jesus, der Unschuldige, überhaupt qualifiziert ist, uns frei zu kaufen durch seinen Tod, das ist ein Geheimnis, das nur wir Christen wirklich verstehen, wenn der Heilige Geist uns das offenbart. Jesus hat das getan. Und damit hat er Gott gefallen. was sonst niemand getan hätte oder hätte tun können. Sein Leben und sein freiwilliges und unschuldiges Opfer zur Beseitigung der Schuld war unscheinbar. In Vers 2 bis 3 haben wir das ja schon öfter mal gelesen. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann voller Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. So sieht Jesus am Kreuz aus. So sieht er vor seiner Kreuzigung aus, als sie ihn verprügelt haben, gegeißelt haben. Geißeln sind ja sozusagen kleine Widerhaken, mit denen man jemand auspeitscht, sodass das Blut so richtig schön spritzt, wie man es in Horrorfilmen manchmal sehen kann. Kein schöner Anblick. Und dennoch hat Jesus das getan. Er wollte uns unbedingt freikaufen. Die Beseitigung dieser Schuld war unscheinbar. Es war sicher ein Hügel außerhalb der Stadt Golgatha. Und viele haben auch zugeguckt. Aber dennoch, die Welt, die ganze andere Welt, war völlig unbeteiligt an diesem Geschehen. Es war nicht etwas, was in den Schlagzeilen oder im Fernsehen gekommen wäre. Es gab ja noch nicht mal Schlagzeilen oder Fernsehen. Aber dennoch war es der Wendepunkt der Geschichte. Deswegen gefiel Gott auch sein Leiden und Sterben. Es war nicht umsonst. Und deswegen gefiel es ihm, weil es nicht umsonst war. So viele sind schon gestorben und keiner hat etwas davon gehabt. Aber von Jesu Tod haben wir alle etwas, weil er, der Unschuldige, für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Es war nicht Leiden um des Leidens willen. Es war keine erzieherische Maßnahme oder ein Selbstzweck, sondern um uns von unserem Fluch loszukaufen. Sind wir uns bewusst, wie schwerwiegend dieser Trennstrich, dieses Minuszeichen zwischen uns und Gott ist, beziehungsweise war? Da hilft nur eins, ein Schlussstrich, damit es zu dieser Multiplikation kommen kann. Und darum geht es in Vers 11, die Multiplikation. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Jesu Qual wird am Ende niemals umsonst sein. Schon jetzt ist sie nicht umsonst, aber sie wird nicht umsonst sein. Er wird Frucht sehen, an der sich Jesus sogar satt essen kann. Allerdings steht im Hebräischen dort nur, er wird sehen, etwas sehen. Was genau steht dort nicht? Es kann auch das Licht gemeint sein, was er wieder sieht nach seiner Auferstehung. In Vers 11b, der eine Gerechte für die vielen, damit die vielen für den einen leben und gerecht werden, also mit Gott ins Reine kommen können. Mitleid hat er bei uns erregt. Wenn wir das so sehen am Kreuz in Vers 2 bis 3, da könnte man wirklich Mitleid bekommen. Mit so jemand, der so geschunden wird und gar nichts getan hat. Aber er selbst handelt aus Mitleid mit uns. Wir sind es, die sein Mitleid brauchen. Wir sind eigentlich diejenigen, die es mit Gott völlig verspielt haben. Wir sind sogar der Grund für seine Demütigung und seinen Tod. Es begann ja im Garten Eden mit uns Menschen, wo wir alles verbockt haben. Da haben wir zwar, die wir hier sitzen, noch nichts direkt mit zu tun, aber dadurch, dass Adam und Eva diesen Ungehorsam begangen haben, sind wir auch mit in Mitleidenschaft gezogen. Was bedeutet denn dieses Wort durch seine Erkenntnis? In der Bibel ist Erkenntnis oft eine Erfahrung am eigenen Leib. Also nicht akademisches Fachwissen, das hier sowieso nicht weitergeholfen hätte, sondern Jesus hat es am eigenen Leib erfahren müssen, was es bedeutet, dieses Opfer zu vollbringen. Und am Ende von diesem Vers 11 steht, er lädt sich unsere Sünden auf. Er wird praktisch für uns zur Sünde. In 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21 lesen wir, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Hört sich ziemlich schön an Bibelkananäisch. Man versteht sogar manche Wörter, aber man versteht es vielleicht nicht gleich, was damit gemeint ist. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Damit wir mit Gott ins Reine kommen, hat Gott Jesus zur Sünde gemacht, zum Schandfleck gemacht, damit wir sozusagen persönlich darstellen können, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Er ist zur Sünde geworden und wir dürfen zur Gerechtigkeit werden. Welch ein Tausch! Wir haben ja bis 2014 das Neue Testament übersetzt. Es liegt da auch, falls ihr daran Zweifel habt, dass es existiert. Wir können es beweisen. Wir haben aber nicht 2000 Songhai-Neue Testamente übersetzt. Wir haben nur ein einziges übersetzt. Die Druckerei in Südkorea, die hat daraus 2000 Kopien gemacht. Wir haben nur ein einziges übersetzt. Die Druckerei hat sie vervielfältigt. Der Aufwand war also nur am Anfang groß. Danach ging das mit der Maschine ganz schnell. 2000 Kopien. Hat nur ein paar Wochen gedauert. Kein opfernder Priester noch Prophet konnte diese Erlösung und Befreiung von Schuld erreichen. Es war nur ein vorläufiges Symbol und ein Ausblick. Jedes Jahr wurde wieder ein Sündenbock in die Wüste geschickt. Jedes Jahr, jeden Tag wurden Opfer gebracht im alten Israel. Aber kein Tier kann einen Menschen wirklich freikaufen. Nicht mal ein Mensch seinen Mitmenschen. Im Psalm 49 lesen wir ganz entscheidende Verse. Dort steht, dass das viel zu teuer wäre. Ich lese das mal einmal vor. Psalm 49, die Verse 8 und 9. Dort lesen wir Kapitel 49, ich bin in 45. Niemals kann ein Mensch seinen Bruder loskaufen und nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele und er muss davon ablassen auf ewig. Wir können uns nicht gegenseitig oder uns selbst von unserer Schuld loskaufen. Das ist unmöglich. Nur Jesus als sündloser Gottessohn ist dazu überhaupt in der Lage. Wir gehören aber zu den vielen, von denen Jesaja im 7. Jahrhundert vor Christus spricht. In Vers 11, so entsetzlich, wie er auch aussah, so viele Nationen und Könige wird diese Botschaft erreichen, sogar ohne, dass sie es bislang gehört haben. In Kapitel 52, Vers 15, also am letzten Vers des vorgehenden Kapitels, steht, ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Ohne die Auferstehung Jesu von den Toten wäre diese Botschaft innerhalb kürzester Zeit im Sande verlaufen. Und deswegen bin ich so froh, dass heute Ostern ist. Freitag, ja, da haben wir alle die Trauer über den Tod Jesu irgendwo nachempfunden. Aber wir wussten ja schon, es wird der Sonntag kommen. Was die Jünger damals nicht wussten. Sie wussten zwar, dass ein erster Tag der Woche kommen wird, aber dass Jesus auferstanden wird, das konnten sie einfach nicht fassen. Das konnten sie nicht glauben. Noch nicht mal, als es passiert war, konnten sie es wirklich glauben. Thomas hat sogar uns ungläubig gefragt und gesagt, wenn ich nicht meine Finger in die Wunden male Jesu lege und an seine Seite, wo der Speer durchgestochen wurde, dann werde ich das nicht glauben. Aber er durfte dann in einer Sondervorstellung dann Jesus selbst noch berühren und hat dann natürlich geglaubt. Aber ohne die Auferstehung wäre das ganz schnell vorbei gewesen. Jetzt kommt aber das Resultat in Vers 12. Nun ist Gott selbst an der Reihe, diesen Knecht Jesus, zu ehren. Ich stehe dort, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dieser Knecht ist am Ende viel mehr als nur ein Knecht. In Kapitel 49, Vers 6 können wir schon einen kleinen Ausblick davon bekommen. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Knecht Gottes ist schön, völlig ihm unterworfen zu sein und sein Instrument zu sein. Aber Jesu Rolle ist ja viel mehr als nur ein Knecht zu sein, ein Sklave, sondern er wird das Licht der Nationen genannt. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und wir dürfen auch so kleine Lichter sein und ihn weitergeben. In Johannes 12, Vers 32 steht, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, das heißt durch den Kreuzestod, was ja eine ziemliche Höhe ist, mindestens 3-4 Meter, ihr habt ja hier auch so ein schönes Kreuz angeschraubt, also erhöht bin, dann werde ich alle zu mir ziehen. Alle Menschen werde ich zu mir ziehen. Jesus wird zum Magneten. Er wird groß rauskommen und von allen geehrt werden. In Philipper 2, Vers 9, wirklich alle, dort steht, jedes Knie wird sich einmal vor ihm beugen. Die in den Himmeln, die irdischen und die unterirdischen. Jesus hat sein Leben oder seine Seele in den Tod ausgeschüttet. Das macht ihn zum guten Hirten, der für seine Schafe sein Leben gibt. Und wir haben sogar erklärend noch mit übersetzt, nämlich an den Tod gibt. Johannes 10, Vers 11, da steht ganz einfach nur eigentlich in der Bibel, Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Aber in der Songhai-Bibel haben wir noch etwas dazu geschrieben, denn das Leben lassen an sich bedeutet in der Sprache nicht sehr viel. Deswegen musste man dann erklärend hinzufügen, in den Tod. Er hat sein Leben in den Tod gelassen, damit wir leben dürfen. Er hat sich zu den Verbrechern zählen lassen. Von weitem sah Golgatha so aus, als würden dort drei Verbrecher gekreuzigt. Aber in Wirklichkeit starb er für die Verbrecher. Es sah so aus von weitem, als wäre er der Verbrecher. Aber er starb für die Verbrecher. Jesus wird auf die höchste Stufe erhoben. In Kapitel 52, Vers 12. Denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen, denn der Herr zieht vor euch her und euer Nachhut ist der Gott Israels. Aber nicht, weil er gedemütigt wurde, obwohl er es ja wurde. Nicht, weil er absichtlich diesen Weg gegangen ist, obwohl er es ja tat. Nicht, weil er ungerechtfertigterweise gelitten hätte, obwohl es ja so war, sondern weil er uns damit erlöst hat. Deswegen ist er auf die höchste Stufe erhoben worden. In Mali gibt es ja immer wieder Reifenpannen. Am Auto hatte ich jede Menge Reifenpannen. Immer wenn wir die lange Strecke gefahren sind damals, als wir noch ein Auto in Mali hatten, von Gao nach Bamako oder umgekehrt, haben wir ein ganzes oder noch ein zusätzliches Ersatzrad mitgenommen, neben dem Notrad, was beim Auto sowieso dabei war. Und wir haben immer wieder entweder eine Reifenpanne gehabt oder einen geplatzten Reifen in hoher Geschwindigkeit. Dann kommt man auch so gerade so zum Stehen, weil ja das vorne dann ein bisschen der Lenkung auch schadet, wenn man dann geplatzten Reifen plötzlich hat. Und beim Fahrradfahren in der Wüste gab es dann auch immer wieder einen Platten, sodass ich mir dann immer ein Flickzeug mitgenommen hatte, weil da die Dornensträuche wachsen. Und diese Reifenpannen lassen sich nur durch eine völlige Demontage des Schlauchs und das Auffinden des Loches im Wasserbad sowie durch ein Flicken beheben, wenn kein neuer Schlauch da ist. Der Stachel muss entfernt werden. Erst dann bleibt die Luft wieder am Reifen und die Reise konnte weitergehen. Die Ursache musste behoben werden, sonst gab es wieder einen Platten gleich. 1. Petrus 1, Vers 10 bis 11 lesen wir, dass ja eigentlich Jesaja im 7. Jahrhundert vor Christus noch gar nicht genau wusste, wer dieser Knecht ist. Aber Petrus wusste es aus eigener Erfahrung am besten. 1. Petrus 1, Vers 10 bis 11, da lesen wir Folgendes. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten die Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Jesaja wusste nicht, von wem er eigentlich sprach. Er hatte so eine Art Fernrohr, das durch die Zeit reichte. Und er sah von Weitem, dass sich da etwas Entscheidendes abspielen würde. Aber wie heißt dieser Knecht Gottes, das wusste er nicht. Wir sind da klar im Vorteil. Der Name Jesus ist sogar Programm. Wisst ihr, was Jesus bedeutet? Ihr habt es ja so schön groß an die Wand geschrieben. Was dieser Name bedeutet? Wer weiß das von euch? Ihr werdet nicht sehr überrascht sein, wenn ihr es hört. Jahwe ist Rettung. Der Herr ist Rettung. Und der Name ist deswegen Programm. Gott hat Jesus geschickt und der Name sagt schon, wozu. Gott ist der Retter. Jahwe ist Rettung. Jesu Selbstaufopferung aus Liebe ist beispiellos, aber sie kann uns dennoch als Beispiel dienen. 1. Johannes 4, Vers 11. Er hat die Sünden vieler getragen. Und das ist noch untertrieben. Jesus ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt wegnimmt. Johannes 1, Vers 29. Also schließlich jedes Knie, also jeder Mensch, eines Tages vor Jesus beugen wird, tun wir gut daran, schon mal zu üben. Das sagt Philipper 2, Vers 9. In Jesu Namen wehrt sich einmal jedes Knie im Himmel, auf der Erde und unter der Erde vor ihm beugen. Tatsache, Ankündigung, da wird nicht drüber diskutiert, es wird so sein. Aber es ist gut, wenn wir schon mal üben, Kniebeugen zu machen. Ganz tolle Kniebeugen. Nicht damit die Knie wund werden, sondern damit wir anerkennen, was Jesus für eine Ehre verdient. Jesu Auferstehung ist der Beweis, dass er der Erlöser ist. Alle weiteren Jesus-Worte der Bibel, die seinem Tod folgten, wären sonst pure Erfindung und Einbildung. Habt ihr das gut verstanden? Jesus sagt ja noch allerhand nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung. In der Offenbarung spricht er ganze Kapitel lang. In der Apostelgeschichte hat er sich 40 Tage mit seinen Jüngern getroffen und ihnen alles Mögliche erklärt über das Reich Gottes. Und so weiter. Ganz oft gibt es noch Jesus-Worte. Ihr kennt vielleicht so Bibelausgaben, wo die Jesus-Worte alle in Rot geschrieben sind. Und nach den Evangelien, wo eigentlich Schluss war mit Jesus, weil er gestorben ist, sogar am Ende der Evangelien, als er wieder auferstanden war, aber in den folgenden Büchern kommt Jesus noch öfter zu Wort. Und alle diese Worte, die er dann noch gesprochen hat, wenn er nicht wirklich auferstanden wäre, wären pure Einbildung seiner Nachfolger gewesen und pure Erfindung. Und die Gleichung geht tatsächlich auf. Auf Jesus hat sich die ganze Wut Gottes über unsere selbstgewählten Irrwege entladen. Er wurde sozusagen freiwillig vom Leben abgeschnitten und subtrahiert. Durch sein Opfer an unserer Stelle können wir nun als die vielen frei ausgehen und die Rettung multipliziert sich. Und unterm Strich kommt das Ergebnis und dort gilt, Jesus steht wieder auf und wird als Retter viel höher als das Kreuz erhöht. Die 3 Meter, die das Kreuz hochhängt, spielen ja eigentlich keine große Rolle. Wenn man auf dem Mount Everest steht und auf das Kreuz runterguckt, ist das Kreuz ja nicht sehr viel höher gekommen als Jesus selbst, als er auf der Erde war. Da sind ja noch 8000 und ein paar zerquetschte Meter dazwischen, ein Höhenunterschied. Aber wenn Jesus jetzt höher erhöht wird als das Kreuz selbst, dann ist er wirklich oben im Himmel Und Stephanus hat ihn dort gesehen, als er gesteinigt wurde. Er hat ihn stehend sehen zur Rechten des Vaters. Und der Himmel ist etwas höher als der Mount Everest. Viel, viel höher sogar. Jesus ist dort. Und dazu kommt, dass er uns jetzt auch noch hochzieht auf seine Ebene. Und wenn das kein Grund zur Osterfreude ist, dann weiß ich auch nicht. Oder? Ihr sitzt so schweigend da. Ihr seid so brav. Vielen Dank für euer Zuhören. Ich freue mich. In Afrika ist das nicht ganz so leise. Da sind so manchmal so ein paar Zwischenrufe zu hören. Aber wir sind ja hier nicht in Afrika. Aber ich weiß, dass in eurem Herzen diese Freude heute da ist. Und die steckt ja an. Wenn ihr jemanden auf der Straße heute seht, dann sagt ihr, frohe Ostern. Ja, was ist denn Ostern? Wenn nicht, dass Jesus uns hochgezogen hat und uns einmal sogar noch mit ihm mitnehmen wird in den Himmel. Darüber können wir uns wirklich freuen, dass er lebt. Sonst hätten wir überhaupt keine Hoffnung mehr. Sonst könnten wir eigentlich hier den Laden zumachen und sagen, naja, leben wir mal vor uns hin, als wäre nichts gewesen. Es ist aber was gewesen. Jesus ist gestorben und auferstanden. Und deswegen diese große Freude. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein ganz tolles Auferstehungsfest.